Ein junger Student, ein altes Motorrad und ein Winter in Skandinavien. Frederik Fuhrmann schraubte sich eine Yamaha SR 500 zusammen, kickte sie an und reiste Richtung Norden. Diesen Podcast Nummer 289 haben wir live auf der Bühne der Motorradmesse Dortmund aufgenommen. Und ich habe mich wieder gefreut, einige von euch, Hörerinnen und Hörer, zu treffen. Und für die, die nicht dabei waren, ihr habt verpasst, wie Frederik seine alte Maschine vor die Adventure and Travel Stage stellte und wir dahinter auf zwei Ölfässern sitzend uns unterhalten haben. Also hört gut zu, wenn Frederik von gesperrten Straßen erzählt, von kalten Fingern und wunderschönen Fjorden.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Frederik Fuhrmann über eine Reise im Winter durch Skandinavien mit einer Yamaha SR 500. Herzlich willkommen, Frederik.
Ja, hallo.
Ja, es ist schön hier live auf der Bühne der Adventure and Travel Stage auf der Motorradmesse in Dortmund zu sein. Hier geht es ganz, ganz viel auf der Bühne um Reisen, um Motorradreisen und natürlich um viele Reise-Enduros und neue Modelle und Dinge, die die technisch machen können. Und jetzt ist doch etwas ungewöhnlich, dass hier so eine alte Kiste steht. Hier vor der Bühne steht die SR 500, mit der du deine Reise gemacht hast. Wie alt ist diese Maschine?
Naja, also die SR ist ja auch quasi eine Enduro, das kommt ja immer auf den Einsatzzweck an, ne? Also man kann bestimmt auch mit dem Roller im Gelände fahren. Die ist jetzt Baujahr, der Rahmen ist von 1981. Beim Motor weiß ich das gar nicht. Der gehört auch eigentlich gar nicht da rein. Also das gab ja zwei Modelle, die 2J4, das frühere Modell, und da ist jetzt ein 48T-Motor drin.
Das heißt, du hast hier verschiedene Motorräder zusammengebaut.
Ja, und das war auch tatsächlich schon, weil dieses Motorrad ist auch schon viel gereist vor mir. Ursprünglich kommt sie aus Costa Rica.
Was?
Ja, und der Besitzer, der sie damals in Costa Rica auch gekauft hat, hat sie dann reimportiert nach Deutschland, als er zur Familie gezogen ist. Und so habe ich sie dann irgendwie zum kleinen Preis gekauft, weil mir ging es natürlich auch ums Geld als Student, und fahre sie jetzt weiter durch die Welt.
Und durch Skandinavien. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Du bist begeisterter Motorradbastler und hast irgendwie auch so eine Liebe für alte Maschinen.
Ja, das kam auch tatsächlich relativ spät. Also ich glaube mit 17 oder 18, nee, das müsste sogar noch
relativ
später gewesen
spät
sein, habe ich angefangen, als Aushilfe in einer Motorradwerkstatt zu arbeiten. So, und das war damals noch eine Selbsthilfe, ist mittlerweile Motorradservice Altona in Hamburg. Und da wir da eigentlich alles bis 1996 vorrangig geschraubt haben, kam das dann dazu, dass ich auch auf diesen Maschinen gelernt habe zu schrauben.
Mhm. Also Motorräder, die älter als 96 waren.
Genau, ja. Und dann kam gar nicht die als erstes, sondern ich habe mich da so rangetastet und habe da dann die Liebe zu alten historischen Fahrzeugen entdeckt.
Mhm. Ja, alte historische Fahrzeuge, die sind ja immer gut geeignet, um sie hauptsächlich in der Garage zu haben, um damit rumzuschrauben, aber auf die Idee zu kommen, damit jetzt wirklich eine weite Reise zu machen und nicht nur am Wochenende zum Oldtimer-Treffen und wieder zurück, am besten noch auf dem Hänger, sondern wirklich viele tausend Kilometer zu fahren, das ist echt eine wilde Geschichte. Du hattest schon mal den Plan, eine Motorradreise zu machen, der ist aber gescheitert. Was war das für eine Geschichte?
Ja, das war mit meinem ersten Motorrad, eine NTV 650, also eine Honda, eigentlich sehr stabil. Und dann war der Plan, damit an den Bodensee zu fahren. Da hatte ich mir dann auch die Koffer, die ich immer noch benutze, zugelegt. Und
wann war das?
Ja, das ist auch schon lange her. Das war kurz, nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe. Also ich schätze auch so 7 bis 8 Jahre. Und am Tag, bevor ich losfahren wollte auf dem Weg zur Arbeit, hat mir dann ein BMW die Vorfahrt genommen.
Oh.
Und dann war das Thema Motorradreisen erstmal vorbei. Das heißt, es war ein richtiger Unfall.
Ja.
Also, was ist passiert?
Und der Mensch, der mir entgegenkam, saß am Telefon und hat halt mich übersehen beim Linksabbiegen. Also ein ganz klassischer Motorradunfall.
Ja.
Und von da aus, dadurch, dass ich dann auch kein reisegeeignetes Motorrad hatte, ging es dann eher
auf... Warst du denn überhaupt danach erstmal reisegeeignet?
Also, ja, ich war reisegeeignet. Ja. Das ging doch.
Also du hast den Unfall jetzt relativ unversehrt überlebt, nur die Maschine war im Eimer.
Ja, genau. Und dann ging es aber eher in den Rennsport und hab dann angefangen, Motocross zu fahren und so weiter. Und dann war das ganze Reisethema erstmal ziemlich weit weg.
Mhm. Wie kam das Reisethema wieder zu dir oder du zu dem Reisethema?
Ja, gute Frage. Das gestaltete sich eigentlich so. Ich habe tatsächlich ein modernes Motorrad, was ich aber nie fahre. Das muss jetzt auch mal weg.
Was ist für dich ein modernes Motorrad?
Naja, es ist Baujahr 2012.
Oh Gott.
Das ist schon sehr neu. Und ich wollte irgendwas haben, was ich jeden Tag, wo ich mich mit dem Motor auskenne, mit dem Vergaser, wo ich alles selber machen kann, zur Not mit dem Laptop und einer Stichsäge. Und habe gesagt, ich möchte jetzt sowas haben, was ich jeden Tag fahre und nicht viel Geld ausgeben.
Mhm.
So. Und dann stand sie so in der Werkstatt rum. Und
diese SR500 hier.
Genau. Ja. Stand in der Werkstatt rum. Ich saß daneben mit einem Bierchen und dachte mir, eigentlich wolltest du immer mal in Urlaub fahren mit deinem Motorrad.
Mhm.
Und Mia, meine Freundin, hat dann erzählt von ihrer Schwedenreise mit dem Fahrrad. Und da hat mich dann auch die Wanderlust gepackt und dann wollte ich ziemlich dringend los.
Okay, dann hast du überlegt, ich fahre mit einer SR500. Ich meine, das Ding ist ja dafür bekannt, es hat nur einen Kickstarter. Und ob man damit auch wirklich starten kann, ist ja manchmal so ein bisschen Glückssache, oder?
Naja, ich finde, das kommt auf die Einstellung an. Auf die eigene und die des Vergasers halt, ne?
Also das kannst du, hier Vergaser einstellen und das so machen, dass die Maschine auch wirklich läuft. Oder wenn sie nicht läuft, kannst du sie auch fixen, dass sie wieder läuft. Ich meine, gut, das Gute ist natürlich, es ist eine einfache Technik, ne?
Ja, genau, da ist nicht viel dran, ne? Und wo nicht viel ist, kann auch nicht viel sein.
Wie kam jetzt die Idee, damit eine Skandinavien-Tour zu machen?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen meinem Wohnort geschuldet. Und naja, als Student hat man halt Semesterferien und dadurch, dass ich so nah an Rostock bin und die Fähre nach Trelleborg auch gar nicht so teuer ist, wollte ich mir das ersparen, die 1000 Kilometer durch Deutschland zu fahren, sondern wollte lieber direkt irgendwo hin, was ich nicht kenne, und von da aus dann weiterfahren. Und zu der Jahreszeit, zu der ich fahren wollte, weil ich eben Urlaub hatte Ende Februar, Anfang März, war es dann so, dass ich mir dachte, nach Skandinavien fahre ich im Sommer nicht, weil es ist zu voll, man hört ständig von Mücken. Und je weiter nördlich man fährt, wird sowieso kalt. Und so ist für mich Skandinavien immer eine Winternation. Und wenn man das sehen möchte, muss man halt auch hin, wenn Winter ist, ne?
Wie hast du dich vorbereitet für diese Reise? Weil ich würde vermuten, im Winter mit dem Motorrad durch Skandinavien, da setzt man sich nicht einfach drauf und fährt los, oder?
Nee, sowas nicht. Ich bin dann auch erstmal Probefahrten gefahren. Im Winter halt bei mir oben an der Ostseeküste, nach Peenemünde und mal nach Rügen und mal gucken, wie es so geht, auch bei -3, -4, -5 und so weiter. Und hab geguckt, was man da so braucht, ne? Also bei meiner ersten Probefahrt bei -3 Grad mit Sommerhandschuhen und leichter Lederjacke habe ich dann nach 100 Kilometern gemerkt, das war nicht so schlau. Und dann ging es los, wie man halt die alten Tricks kennt, ne? Also an der Tankstelle Latex-Handschuhe kaufen, die unter die Handschuhe drunter ziehen.
Es hilft.
Zeitung unter die Motorradjacke. Genau, auch Zeitung unter der Motorradjacke gab es. Ja. Und dann habe ich so eruiert, was ich brauche. Ich wollte nicht viel Gepäck mitnehmen, weil dadurch, dass ich das Motorrad auch noch nicht so lange besessen habe, hatte ich dann Werkzeug dabei und noch Gaszüge und so weiter, die ich dann alle irgendwie auf der Strecke auch mal irgendwo liegen lassen habe, weil ich sie nicht gebraucht habe. Man möchte auch irgendwas wieder mit zurücknehmen. Ne?
Ja.
Und ja, am Ende habe ich dann Heizgriffe angebaut.
Ah, okay, Heizgriffe schon mal.
Das fand ich eine ganz gute Idee.
Hast du nicht ein bisschen dickere Klamotten?
Genau, dann habe ich
besorgt. Thermounterwäsche.
Genau, meine erste Textilkombi gekauft.
Hey.
Ja. Und dann war das eigentlich ganz angenehm, wenn man nicht dran gedacht hat, dass einem kalt ist.
Okay.
Oh.
Du hast auf dem Motorrad so zwei Taschen, die man da drüber wirft und festmacht, so Sattel. Taschen mit bisschen Kunststoff dran. Wie hast du dein Gepäck so noch sortiert? Hattest du noch so eine Gepäcktasche, so eine Rolle hinten drauf?
Ja, genau. Ich hatte noch so eine kleine Rolle drauf mit dem, was man alltäglich braucht. Und sonst eine von diesen Kisten mit Klamotten und Verbrauchsmaterial und die andere war voll mit Werkzeug.
War jetzt Camping im Winter für dich ein Thema?
Wir hatten das vor, haben uns das auch vorgenommen, da gibt's ja überall diese Shelter-Möglichkeiten und so weiter, aber haben uns dann doch entschieden irgendwie, wir wollen ja auch Land und Leute kennenlernen und haben dann sehr spontan immer die günstigsten Airbnbs gebucht, was einen dann auch ziemlich weit bringt, also von in der Scheune schlafen bei Ingrid in Schweden, zwischen Flohmarktladen und Blumenladen, bis hin halt, was dann wirklich schön war, in einem Gartenhäuschen über dem Oslofjord, ohne Toilette, aber auch das geht mal ja. In der Nacht, ne? Und so haben wir da auch echt viele schöne Erfahrungen gemacht und Leute kennengelernt.
Jo, das ist natürlich das Schönste, auf Reisen Leute kennenlernen und besondere Orte zu sehen. Und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man im Winter unterwegs ist in einer Ecke, die sonst sehr touristisch ist, da waren wahrscheinlich nicht viele Menschen unterwegs, oder?
Nee, das war herrlich. Also teilweise, wir sind ja auch nur so Backroads und Landstraßen gefahren. Da hat man
genau,
auch mal.
Du sagst, ihr wart zu zweit unterwegs, ne?
Genau, ja. Martin war noch dabei, Martin Hass. Der macht sehr gerne Fotos und wollte auch rein.
Hass-Moto?
Genau, Hass-Moto. Und der war dabei mit seiner XTZ 57.
Also auch im alten, klassischen Motorrad, eine alte Teneré.
Genau, schon mit E-Starter. Am Anfang habe ich ihn noch beneidet, am Ende lief sie dann morgens nur auf Einzylinder. Da war ich dann wieder froh, dass meine irgendwie immer läuft.
Und musstest du dein Motorrad nicht auch irgendwie besonders ausstatten? Also hattest du zum Beispiel Spike-Reifen?
Nee, das war auch im Nachhinein vielleicht nicht schlau, aber ich habe es ja überlebt. Da waren noch die Reifen der Vorbesitzerin drauf von 2014.
Oh.
Aber sie waren noch nicht rissig und standen die ganze Zeit dunkel und trocken.
Also, das geht schon. Aber wo das Gummi schon richtig hart ist. Ich meine, wann war die Reise?
Letztes Jahr, also 2025.
Okay, die Reifen waren also schon über 10 Jahre alt. Naja. Ob das so schlau ist?
Ich sag mal so, es hat funktioniert und so alte Reifen sind dann ja auch zum Glück verschleißfest. Die fahren sich ja nicht mehr runter.
Ach so, ja, okay, man muss immer die Vorteile sehen, okay.
Genau.
Ja, von anderen Leuten, die wilde Winterfahrten gemacht haben, habe ich auch gehört, dass man zum Beispiel besondere Öle für den Motor nehmen sollte, die nicht so dick werden, wenn es kalt ist, dass das Öl noch flüssig bleibt. Hast du da irgendwas gemacht?
Nee, auch nicht. Das war auch nicht so schlau. Aber
okay, man kann was lernen hier bei diesem Podcast.
Es hat überlebt. Ich wusste ja auch, was dann passiert, ne? Aber ich hatte so großes Reisefieber, dass ich einfach losfahren wollte. Und habe gesagt, naja. Und wenn der Motor irgendwo in Norwegen die Hufe hochreißt, dann rufe ich in Hamburg an bei Kedro und sag hallo. Ich brauche Teile und rufe dann in der Uni und meine Freundin an mit hallo, ich bin hier noch 2 Wochen länger.
Wie viel Zeit habt ihr euch genommen?
Das war tatsächlich gar nicht geplant. Also wir haben gesagt, wir fahren los und kommen an, wenn wir ankommen.
Traumhaft.
Weil gerade aufgrund der Wetterbedingungen war das gar nicht abzusehen, wie viele Kilometer wir am Tag schaffen. Ne? Und der ursprüngliche Plan war eigentlich, von Oslo nach Bergen zu fahren. Zu der Jahreszeit recht schwierig. Wir haben dann auch alle Landstraßenauffahrten abgesucht, ob man da irgendwie auf die Landstraße kommt. Die waren entweder gesperrt oder so dick zugefroren, dass wir gesagt haben, naja, und das jetzt noch irgendwie 300 Kilometer.
Ja, lass uns mal noch kurz zum Anfang der Reise gehen. Also ihr habt eure Motorräder vorbereitet. Ich weiß nicht, der Martin, hat der sein Motorrad, die alte Teneré, noch irgendwie vorbereitet in einer besonderen Art und Weise für den Winter?
Nee, der war auch davon überzeugt, dass das funktioniert, ne? Also so ein japanisches Großserienmotorrad funktioniert da eigentlich in jeder Lebenslage.
Okay, ihr wart jung und die Motorräder waren alt und irgendwie hat das geklappt.
Genau, und wir wollten einfach los.
Ja, ihr seid von Rostock aus gestartet.
Genau, also ich wohne ja gerade in Greifswald und dann sind wir von Greifswald zur Fähre gefahren und sind dann da übergesetzt über Nacht.
Wie war denn schon diese Fahrt? Ich meine, es war ja schon Winter. Es war kalt.
Es war nass und kalt, ja.
Ja, habt ihr nicht schon auf der Fahrt zur Fähre schon überlegt, vielleicht war das gar nicht so eine gute Idee?
Ja, die Gedanken kamen schon auf, aber dann haben wir dran gedacht, dass das ja trotzdem Spaß macht. Und es genug, in gerade Schweden gibt's ja an der Tankstelle immer so einen Kaffee mit so einem kleinen Gebäck.
Ah.
So, dann haben wir gesagt, und wenn es nicht geht, dann fahren wir halt immer 20 Kilometer, wärmen uns auf und fahren halt weiter.
Okay. Also dann zur Fähre Rostock, übersetzt nach Schweden.
Genau, nach Trelleborg. Und sind von da aus dann die Küste hochgefahren. Ne?
Mhm. Also, seid ihr anderen Motorradfahrern da begegnet?
Nein. Doch einem. Ein Motorradfahrer war dabei, der an der schwedisch-norwegischen Grenze einkaufen war mit seiner Super Teneré und sehr großen Koffern. Und der war ähnlich verrückt. Also der ist auch im Winter schon mal von Norwegen, wo er herkommt, nach Barcelona gefahren. Musste dann tatsächlich im Ruhrgebiet 2 Wochen Pause machen, weil er sich im Stau und im ganzen Salzgestöber eine Bindehautentzündung eingefangen hat. Und dann dachten wir, naja, schön, dass nicht so viele Autos unterwegs sind. Und ja, das war auch eine sehr nette Begegnung.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das so, die ersten Kilometer in Schweden im Winter zu fahren?
Naja, sehr befreiend.
Also, ja.
Kein Verkehr. Es gibt ja diese autobahnähnliche Straße da hoch. Da sind wir, haben wir uns ungefähr 200 Meter drauf aufgehalten, haben dann gesagt, das ist es nicht.
Mhm.
Und sind dann frei Schnauze die Landstraßen da hochgegurkt. Und es ist halt was ganz anderes. Ne? Also in Deutschland hat man dann immer noch viele Autos, LKW und so weiter. Und sobald man da irgendwo ist, wo die Bevölkerungsdichte wahrscheinlich noch geringer ist als in Mecklenburg-Vorpommern, ist man da ganz alleine.
Straße für euch und seid mit euren zwei alten Maschinen da entlang geknattert.
Genau.
Ja. Was denn wenigstens trocken? Weil ich finde, es macht ja noch einen Unterschied, ob man in einer trockenen Kälte, so einer eisigen Kälte unterwegs ist oder ob es ein bisschen wärmer ist. Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann wird es ja richtig ungemütlich.
Ja, das war auch fast schon verwunderlich. Also wir haben auf der ganzen Reise die Regenkombi nicht auspacken müssen, weil Schnee fällt ja schnell runter von den Klamotten.
Ah, okay, also so. Schnee hattet ihr schon, aber keinen Regen.
Genau, Schnee hatten wir und das war schon, also es war zum Glück trocken, die Straße war sehr kalt und natürlich auch große Splittberge und so weiter, aber es war schon ein ganz besonderes Gefühl, da ganz alleine durch die Landschaft zu fahren, an Eisanglern vorbei und erleuchteten Skipisten. Ja, die Seen waren ja alle tief zugefroren und dann sah man da die ganzen kleinen beleuchteten Hütten abends mit aufsteigendem Rauch aus dem Ofen. Und
wie ist das? Da sind dann Leute an den Seen, die da irgendwie ein Zelt aufbauen oder was?
Ja, genau. Die fahren mit ihrem Quad oder mit ihrem Auto auf den See drauf.
Achso, die fahren auf den See?
Ja, genau. Packen dann da ihre Hütte aus, bohren ein Loch ins Eis. Und
bleiben da über Nacht?
Ja.
Also es ist nochmal eine ganz andere Nummer als die Angler, die man vielleicht an Seen hier in Deutschland sieht, sondern wirklich Eisangler, die dann auf dem Eis übernachten, um da
Fische zu fangen. Und nebenher hat man mit dem Motorrad und
seid ihr komisch auch angeguckt. Mal aufs Eis gefahren?
Nee, das haben wir nicht gemacht. Das waren wann
nicht mit 10 Jahre alten Reifen.
Richtig.
Wo habt ihr übernachtet, so die erste Nacht? Weißt du das noch?
Ja, die erste Nacht war, wie gesagt, bei Ingrid. Und das sind super nette Menschen gewesen. Ne? Die haben einen alle immer komisch angeguckt, dachte, man kommt da mit dem Wohnmobil oder mit dem Auto an oder so. Und haben natürlich auch alle irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was irgendwie zwei Leute aus Deutschland machen im Winter mit alten Motorrädern bei denen zu Hause.
Ja.
Ja.
Was waren so die Reaktionen? Wie haben die darauf reagiert, dass ihr da mit erstmal überhaupt mit Motorrädern und dann solchen klassischen Maschinen da aufgetaucht seid?
Ja, einerseits mit Staunen, andererseits hat man auch oft den Tipp gehört, na, warum dreht ihr nicht einfach um?
Lass das sein, ne?
Lass das sein.
Was soll das?
Genau.
Ihr seid durch Schweden gefahren? Auch durch Dänemark?
Ja, genau. Wir sind von Trelleborg hochgefahren, haben uns noch Oslo angeguckt.
Ja.
Dann hatte ich ja schon gesagt, wollten wir eigentlich nach Bergen, das haben wir abgebrochen und sind dann da wieder die Küste runtergefahren nach Kristiansand.
Wie war das mit den Straßen? Hat das immer geklappt, dass die Straßen so frei waren, dass ihr da fahren konntet? Weil, ne, manchmal sind ja auch Straßen geschlossen, wenn da zu viel Schnee drauf ist.
Ja, also wir sind schon die freien Straßen gefahren, aber aufgrund von Eis und Split war ich froh, dass ich halt eben aus dem Motocross-Bereich komme und da irgendwie mir nicht so Gedanken gemacht habe, da drüber zu fahren. Und das heißt, war machbar.
Ihr seid dann auch durch Schnee gefahren?
Ja, teilweise durch Schnee, teilweise halt eben durch sehr viel Split.
Mhm.
Und dadurch, dass es dann Richtung Kristiansand auch lustigerweise wärmer wurde, hatte man halt auch super viel Tauwasser und auf der Straße gefrorene, wie so Tauwasserbäche.
Ah ja, die dann so seitlich runter fließen.
Ja, aber Ich würde es wieder machen.
Ja. Okay, wie ging es dann weiter? Wo wart ihr in Dänemark?
In Dänemark, das ist natürlich erschreckend. Wir hätten es vielleicht andersrum machen sollen. Dann kommt man aus Norwegen und genießt da kurvige Straßen und schöne Aussichten. Und dann kommt man nach Dänemark und sieht eine lange Landstraße. Auf der einen Seite das Ortsschild oder beziehungsweise das Schild der deutschen, dänischen Krone und kann quasi bis Deutschland gucken. Und das war schon hart dann, ne? Also man hat die ganzen schönen Erinnerungen von kurvigen Straßen und großen Bergen und dann fährt man ganz lange geradeaus.
Ja. Oh. Also eher langweilig.
Es war ziemlich langweilig.
Ja, ja. Und Norwegen. Wie war es in Norwegen?
Norwegen war ziemlich beeindruckend, wenn man die Landschaft so noch nie gesehen hat.
Mhm.
Und
ich war auch noch nicht in Norwegen. Beschreib mal, wie sah es da aus?
Ne, große Granitfelsen.
Also merkt man das schon, wenn man über die Grenze fährt, dass sich so eine Landschaft verändert? Manchmal ist es ja so, dass man eine Grenze überschreitet und plötzlich ist man tatsächlich irgendwo, merkt, das ist jetzt ein anderes Land. Hier sieht es nochmal wirklich komplett anders aus.
Naja, das ist so, also in Schweden sieht's ja, dann fängt es ja auch an, irgendwann so auszusehen, wenn man da Richtung, also nördlich am Skagerrak vorbeifährt, hat man ja viele Brücken und so weiter und denkt schon, das ist schon ganz schön beeindruckend. Und dann fährt man in Norwegen durch die Berge und denkt sich, ja, die sind ganz schön groß.
Das heißt, ihr habt euch auch so ein bisschen Berge rauf und runter geschraubt?
Ja, also die halt da sind, die werden natürlich Richtung Norden noch größer. Mhm. Haben wir halt nun mal nicht hin. Da hätte ich dann wirklich Spikes gebraucht wahrscheinlich. Aber es war schon hügelig.
Ja, wie hat sich der Motor gemacht, wenn es auch mal bergauf ging?
Ja, er ist bergauf gefahren.
Also gab es jetzt aufgrund der Höhe oder der Temperaturen keinen Leistungsverlust oder so?
Nein, eigentlich nicht. Ja. Also
deswegen, was für ein Tempo wart ihr so unterwegs? Was für ein Tempo?
Immer so zwischen 80 und 100 km/h, also das, was halt zugelassen ist.
Ja.
Natürlich, wenn man jetzt irgendwie Strecke machen möchte, und dann sind ja die Norweger auch so nett und stellen Schilder auf mit Achtung, da vorne, da hinten kommt ein Blitzer, fahr mal langsam.
Ja, okay.
So, dann fährt man natürlich auch mal ein bisschen schneller, um Strecke zu machen.
Mhm.
Aber ganz gemächlich. Man möchte ja auch nicht liegen bleiben.
Ja. Gab es besondere Begegnungen, an die du dich erinnerst?
Ja, wir sind in Schweden noch bei einem privaten Museum gewesen. Das ist, wie heißt er? Christa Lindblom, der auch Oldtimer-verrückt ist. Der hat ein Esso-Museum. Also er sammelt alles, was mit Esso zu tun hat.
Also diese Tankstellen.
Genau. Mit der Prämisse, nichts in Amerika zu kaufen.
Ja.
Sondern nur in Schweden, weil Amerika natürlich viel nach Schweden exportiert hat.
Mhm.
Und der hat uns dann auch seine heiligen Hallen gezeigt.
Hey.
Und
ich glaube, da haben sich dann Menschen getroffen, die so eine
genau.
Ähnliche Nostalgiewelle haben.
Ja.
Ja.
Ich meine, er fährt mit hauptsächlich mit Ford V8 Fahrzeugen rum, mit Baujahr vor 1932. Sein Sohn fährt Vorbänger, also die Hälfte vom V8, aber auch vor 1932.
Okay.
Und benutzt ihn natürlich nicht für Sonntagsausfahrten, sondern fährt damit immer nach Römö an den Strand, um Rennen zu gewinnen. Und mit dem konnten wir uns gut unterhalten.
Das kann ich mir vorstellen. Da war ja eure Maschine schon eher schon neue Motorräder.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ihr wart, genau, was waren das noch für Orte, wo ihr übernachtet habt? Hotels, Pensionen, du sagtest Airbnb, habt ihr auch so bei privaten Menschen übernachtet?
Das waren alles private Menschen.
Ah.
Also durchweg. Also,
Hotel. Jetzt keine Hotels oder so?
Nein.
Ja, das alles Airbnb?
Das hätte nicht ins Portemonnaie gepasst. Und dann haben wir gesagt, wir haben immer den Filter gesetzt bei maximal 25 Euro die Nacht für zwei Personen.
Mhm. Und das geht?
Und das geht, ja.
Ja.
Also es ist dann nicht immer super komfortabel, aber dafür umso spannender.
Ja.
Was ich noch sehr beeindruckend fand, war über dem Oslofjord in dieser Hütte, von der ich erzählte, haben wir bei einer Familie übernachtet, die keine richtige Toilette hat. Die hatten eine Verbrennungstoilette.
Mhm.
Das kannte ich so auch noch nicht. Und solche Geschichten.
Verbrennung heißt, da wird das, was man da hinterlässt, die Hinterlassenschaften verbrannt?
Ja, das wird verbrannt, weil es da keinen Anschluss an die Kanalisation gibt.
Ja.
Somit gab es natürlich auch nur begrenzt fließend Wasser und so weiter. Aber
Also richtig weit draußen in der Natur.
Genau, ganz hoch oben über dem Oslofjord. Also morgens konnte man die Schiffe vorbeifahren sehen.
Ah.
Ja, das war sehr, sehr schön.
Ja. Ich stelle mir so eine Toilette auch sehr warm vor dann, ne? Wenn das unten verbrannt wird. Wie funktioniert das?
Ich habe es nicht ausprobiert.
Ach so.
Mir war das dann doch irgendwie suspekt und ich habe gesagt, ich warte, bis wir in Oslo sind.
Genau, wichtiges Thema ist natürlich Ernährung. Was habt ihr so gegessen auf dieser Reise? Hattet ihr einen Kocher oder sowas dabei? Ich vermute nicht, ne?
Nee, also wir hatten einen dabei, wir haben ihn nicht benutzt.
Okay,
Haben halt geguckt, was uns am Wegesrand so begegnet, ne?
Ja, also war jetzt nicht nur diese Kaffeetassen mit Gebäck, sondern auch mal was anderes?
Ja, genau, war auch mal was anderes. Aber so genau erinnere ich mich da auch gar nicht dran. Es könnte auch sein, dass wir sehr viel Gebäck gegessen haben.
Ich meine, man muss ja auch irgendwie Kalorien haben, damit man nicht zu sehr einfriert, oder?
Ja.
Wie seid ihr mit der Kälte umgegangen?
Ja, schlottern und nicht dran denken, wenn es zu kalt wurde.
Irgendwie durchhalten.
Genau, oder ich meine, das ist natürlich der Vorteil bei luftgekühlten Fahrzeugen, da kann man dann die Hände mal kurz irgendwo in den Motor stecken, ne?
Stimmt, das mache ich manchmal auch bei meiner SR 400, wenn ich kalte Finger habe, die dann mit den Handschuhen unten an den Motor, an den Kühlrippen dran halten.
Ja, und das hilft ungemein.
Mhm.
Und ansonsten, ja, anhalten, aufwärmen.
Ja. Wie habt ihr euch orientiert? Hattet ihr ein GPS dabei?
Ich hatte eine ausgedruckte Karte auf dem Tank.
Richtig klassisch.
Wo die Route.
Fetten Tankrucksack wahrscheinlich, ne?
Genau.
So ein Kartenfach, so ein klassisches Kartenfach.
Und die Route dann markiert mit halt noch Pfeilen, so, wo man vielleicht mal kritischer rechts oder links abbiegen muss.
Das ist ja sehr romantisch, aber scheitert immer in dem Moment, wo man einmal falsch abbiegt, das nicht sofort merkt, dann fährt man ein Stück und weiß, ich bin hier falsch, aber wo bin ich jetzt falsch abgebogen?
Genau, und da war dann der Vorteil, dass Martin da durchaus moderner unterwegs ist und auch sich mit Navigationssystemen auskennt.
Okay, das heißt, er hat auch ein Navi dabei.
Genau, und wenn wir dann irgendwo abgebogen sind und gemerkt haben, wir sind jetzt ganz weit ab vom Schuss, dann haben wir angehalten, kurz orientiert, das Navi angemacht und gesagt, so, wir wollen jetzt auch mal ankommen. So, aber sonst, ja, war das mit der Karte auch lustig.
Wenn man zu zweit unterwegs ist, hat das ja auch so eine gewisse Reisedynamik, wie man so miteinander klarkommt, wenn man dann doch mal unterschiedliche Ideen hat, wo man langfährt, wie lang man fährt, sollen wir jetzt eine Pause machen, ich habe genug, nein, ich möchte noch weiterfahren. Wie habt ihr euch da miteinander verständigt?
Mit Handzeichen?
Mhm.
Also auf dem Motorrad mit Handzeichen, aber...
Ja, also ihr hattet keine Intercom, das wäre jetzt auch völlig unromantisch mit solchen Motorrädern.
Viel zu modern sowas, habe ich
nicht. Ja.
Und... das ging eigentlich. Also uns ging es beiden darum, einfach Motorrad zu fahren. Das war jetzt wirklich einfach nur, wir wollen Motorrad fahren.
Okay. Aber habt ihr jetzt nicht mal irgendwie in die Haare gekriegt, weil ihr unterschiedliche Ideen hattet, wie weit ihr so fahrt?
Nö, das ging auch immer. Also wir haben halt auch ab und zu angehalten. Und da entwickelt man ja auch so einen Rhythmus. Also immer, wenn ich eine qualmen wollte, wollte Martin sich aufwärmen.
Mhm.
So. Und dann hat man noch mal kurz gesprochen. Wollen wir noch dahin? Wollen wir noch hierhin? Wollen wir noch einen Kaffee trinken? Und dann wieder auf den Bock und weiterfahren.
Wie ist das mit dem Tankstellennetz? Muss man sich da Sorgen machen?
Nee, das nicht. Man muss sich in manchen Bereichen eher Sorgen um die Kraftstoffqualität machen.
Oh, echt?
Ja, also als ich dann, das war schon in Norwegen, wenn man dann 87 Oktan auf so einen alten Vergaser draufkippt, dann merkt man schon, dass die Karre irgendwie sagt so, oh, muss das sein?
Mhm.
So. Aber das heißt, ansonsten...
Der verbrennt dann der Sprit nicht mehr so gut.
Ja, das ist halt nicht mehr so klopffest, ne?
Ja.
Also dann fängt der Motor eher mal an zu klopfen oder mal zu ruckeln und also so 95er ist schon ganz gut für diese alten Fahrzeuge.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es in Skandinavien noch so 85 Oktan gibt.
Doch, gibt's noch. Vor allem halt irgendwie im ländlichen Bereich, weil die ganzen Landmaschinen noch darauf laufen, die nicht auf Diesel laufen. Und in Norwegen, was man halt sieht, ist, da fahren nur noch Elektroautos rum, ne? Die brauchen halt kein tolles Benzin mehr. Die brauchen da ihre Ladesäule.
Ja.
So.
Also Benzin ist eher was für so Leute, die mit so alten Maschinen unterwegs sind.
Ja, genau. Aber ansonsten kommt man immer irgendwo an eine Tankstelle und kann da hoffen, dass sie noch genug Benzin haben.
Mhm. Aber das hat immer geklappt, oder? Das
hat immer geklappt, ja.
Ihr wart jetzt nicht irgendwo auf dem Trocknen.
Nee.
Brauchtet ihr einen Benzin-Reservekanister unterwegs?
Naja, ich hatte zwischendurch, wenn ich wusste, wir fahren jetzt wirklich ganz ferner liefen, irgendwo durch den Wald, hatte ich eine PET-Flasche mit 1,5 Liter Sprit halt drin.
Mhm.
Aber selbst die habe ich nicht gebraucht. Also da findet man immer irgendwo wieder eine kleine Tankstelle, die dann teilweise auch so Selbstbedienungstankstellen halt, ne? Also wie man das hier
auch... Ach so,
auch
wo man so Karte
genau.
Und dann selber tankt und dann wird das von der Karte abgezogen.
Genau so.
Sehr praktisch. Du hast gerade schon gesagt, die Teneré von Martin hat zwischendurch mal Schwierigkeiten gemacht, lief nur auf einem statt auf zwei Zylinder. Musstet ihr irgendwas reparieren unterwegs?
Nee, das zum Glück nicht. Das war halt nur immer morgens, wenn es dann irgendwie in der Nacht wieder gefroren hat. Dann wollte der wassergekühlte Motor nicht mehr so.
Mhm.
Das war auch ganz lustig. Da sind wir dann in Hamburg angekommen und seine Teneré hat das gut verkraftet, aber hätte es besser verkraften können. Also danach hatte er leichten Kühlmittelverlust, leichten Ölverlust.
Oh.
Und ja, meinem Motorrad ging es eigentlich noch gut.
Ja.
Bis zuletzt, also auf dem letzten Stück nach Greifswald, wollte sie dann an der Tankstelle nicht mehr. Und ich dachte mir, naja, ich kenne die Motoren. Also ist das Auslassventil abgebrannt, weil meine Karre Öl verbrennt. Und dann war halt die Frage, wie kriege ich sie wieder an? Da gibt's diesen schönen Trick, Zündkerze raus, Schnapsglas Öl rein, anmachen und nicht mehr ausmachen.
Mhm.
Und dann bin ich so mit
Das funktioniert?
Ja, das funktioniert.
Ja.
Dann hat man einmal Kompression zum Starten und das klappert laut und klingelt viel, aber ich wollte ja dann auch irgendwann nach Hause.
Klappernd und klingelt die letzten Meter noch nach Hause gefahren.
Ja. Und am nächsten Tag wollte ich das Salz runterwaschen, da wollte sie dann gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir, schön, hat der Motor sich gelohnt. Ich habe den Kolben nicht zu früh getauscht und habe den Motor dann halt wieder aufgebaut, als
okay.
Ich im sicheren Hafen war.
Die Maschine hat durchgehalten, steht jetzt hier auf der Messe in Dortmund. Das Einzige ist, der Tank ist nicht original, der ist gerade beim Lackierer, da hast du noch einen anderen Tank drauf.
Genau, das gleiche ja. Dekor, aber eben in einer anderen Farbkombination.
Würdest du diese Reise nochmal machen?
Ich würde diese Reise auf jeden Fall nochmal machen. Eigentlich ist der Plan von Martin und mir auch nochmal wirklich im Winter noch weiter in den Norden zu fahren.
Hey.
Oder mal, ja, weiter den Norden zu erkunden, ne?
Ja.
Mein
auch mal Nordkap zu fahren, also.
Ja, das Nordkap gar nicht mal so, aber ich träume immer noch im Winter einmal quasi Schweden hoch über Finnland und dann über eben Lappland, Lettland, Litauen zurückzufahren.
Die ganze Ostsee einmal zu umrunden.
Richtig. Dann werde ich wohl auch, eher Stollenreifen aufziehen, vielleicht auch in Spikes investieren.
Ja.
Und mir dann überlegen, ob ich nicht vielleicht noch einen beheizten Sitz haben möchte.
Aber kommst du langsam doch hier so, wird aus der SR 500 ein Reisemotorrad.
Na, ich hoffe doch.
Luxus-Reisemotorrad.
Na, das vielleicht nicht. Also so Goldwing-mäßig mit Kaffeemaschine und Fritteuse, da bin ich fern von weg, aber vielleicht noch ein Platz, wo ich noch was unterkriege, wäre vielleicht noch was.
Hey, okay, es hat dich nicht abgeschreckt. Du hast immer noch Lust am Reisen, schraubst immer noch an diesen solchen alten Maschinen herum. Das finde ich großartig. Frederik, herzlichen Dank, dass du diese Geschichte hier mit uns geteilt hast. Und für deine weiteren Pläne wünsche ich dir eine gute Reise.
Ja, vielen Dank und dir auch.
Herzlichen Dank nochmal an Andreas Hülsmann und das Magazin Motorradabenteuer und Tourenfahrer, die diese Podcasts auf der Messe möglich gemacht haben. Nächste Woche gibt es noch ein Live-Interview von der Motorräder Dortmund mit dem Niklas, der durch Afghanistan nach Neuseeland fuhr. Links zu Frederiks Insta-Account sowie ein Porträt von ihm und mit vielen schönen Reisefotos auf der Seite von Kedo findet ihr in den Shownotes und auf pegasoreise.de.
Pegasoreise.de